Vielen Dank. Ich darf Ihnen heute ein paar Fälle präsentieren von uns aus dem Schlaflabor und mit Ihnen vielleicht kurz durchgehen, wer würde eigentlich profitieren, wer profitiert vom Schlaflabor, welche Patienten sollte man schicken, bei wem sollte man dran denken. Wenn wir uns jetzt anschauen, wen würden wir grundsätzlich mal schicken? Die meisten würden eher an diesen Herrn hier denken. Es ist aber oft gar nicht so einfach und es gibt auch junge Leute, dünne Leute, die ein Schlafapnoe-Syndrom haben, die an einem Schlafapnoe leiden. Und das möchte ich Ihnen auch kurz näher bringen. Grundsätzlich die Risiken für ein Schlafapnoe-Syndrom haben wir gehört. Obesitas ist natürlich der höchste Risikofaktor. Auch Alter spielt eine Rolle, Geschlecht. Es ist jetzt letztes Jahr bei uns eine Studie gemacht worden, wo sich gezeigt hat, dass Männer bei gleichem BMI wie Frauen oft ein höhergradiges obstruktives Schlafapnoe-Syndrom haben als Frauen mit gleichem BMI. Das haben wir schon alles gehört, ich möchte nur kurz drüber gehen. Kraniofaziale Besonderheiten spielen natürlich eine Rolle. Da habe ich auch ein Beispiel dann mitgebracht. Bei wem sollte man dran denken? Bei diesem Herrn vielleicht. Der kann auch natürlich überarbeitet sein, aber man kann auch dran denken: Tagesmüdigkeit, nächtliches Aufschrecken, morgens hohe Blutdruckwerte. Das sind alles Patienten, bei denen man dran denken kann. Das hat aber Primar Zautze schon ganz gut gebracht. Klassifikation haben wir auch schon gehört. Bei uns im Schlaflabor ist das häufigste die obstruktive Schlafapnoe. Bei uns werden nur Erwachsene gescreent und eingestellt. Auch einige Hypoxämie-Syndrome haben wir dabei, die eine Sauerstoffdehydration erhalten. Wir haben jede Nacht 12 Betten. Insgesamt 4 Ärzte, 17 Techniker. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung sehr lange im Schlaflabor gearbeitet und habe sehr viel mitgenommen und habe sehr viel Patienten begleiten dürfen, was teilweise ein bisschen frustrierend war, teilweise auch sehr erfolgsversprechend oder ein sehr schönes Erlebnis. 2017 wurden insgesamt über 4000 Patienten, haben eine Nacht bei uns verbracht. Die meisten sind Einstellungen oder Kontrollen, also die meisten haben ein Gerät, aber auch ein beträchtlicher Teil sind Polysomnographien, davon das meiste Polysomnographien, aber auch Kontrollen werden durchgeführt, darunter fallen Patienten, die eine Therapie bekommen haben mit einem Seitenlagerungskissen oder die einfach sagen, na, sie möchten das Gerät nicht haben, ich möchte unbedingt noch einmal probieren, ob man vielleicht irgendwie anders noch was erreichen kann. Man muss sagen, die Leute sind auch sehr motiviert meistens. Was den Patienten meistens nicht so gut gefällt, ist, sie werden sehr stark verkabelt. Sie bekommen an allen möglichen und unmöglichen Stellen Elektroden verabreicht, EEG-Elektroden, ein Schnarchmikrofon, Augenelektroden, einen Thorax. Gürtel, einen Abdomengürtel, einen Lagersensor, auch die Beine werden noch verkabelt, um periodische Beinbewegungen auszuschließen, die auch zu Schlafstörungen führen können. Also das ist meistens das größte Problem für die Patienten und deswegen fällt auch manchmal die Schlafarchitektur ein bisschen anders aus als zu Hause. Zu den Therapiemöglichkeiten, es ist zwar eine relativ neue oder junge Erkrankung, hat aber auch schon im Fernsehen Einzug gehalten, also auch schon, es ist kein Tabuthema mehr, würde ich mal sagen. Die Haupttherapie, würde ich sagen, bei Schlafapnoe-Patienten ist die kontinuierliche Überdruckbeatmung, also oder die non-invasive positive Überdruckbeatmung, das meiste ist kontinuierlich, man kann das auch mit verschiedenen Atemniveaus, da wird aber mein Kollege, der Herr Weingärtner, noch genauer darauf zurückkommen. Ein wichtiges Thema ist die Gewichts- Reduktion, bariatrische Chirurgie. Auch Begleiterkrankungen sollen therapiert werden. Möglicherweise nächtliche Sauerstofftitration, wenn notwendig. Sedativa, Schlafmedikamente sollten möglichst nicht gegeben werden. Natürlich, viele Leute können ohne Sedativa nicht einschlafen. Und die alternativen Therapien, es gibt so Seitenlagerungskissen, es gibt so Polster, die kann man sich als Rucksack hinten anschnallen, wird von den Patienten eigentlich meistens auch ganz gut angenommen, obwohl man dann immer so einen Klotz hinten am Rücken hat. Was hier nicht aufgeführt ist, haben wir eh schon gehört, auch die HNO-ärztlichen Möglichkeiten. Reisen ist kein Grund mehr, sein CPAP-Gerät nicht mehr zu verwenden. Es gibt jetzt auch seit ein paar Monaten ein kleines Gerät. Wir haben das abfotografiert, das ist ungefähr so groß wie ein Handy. Also der Patient hat jetzt überhaupt keine Ausreden mehr, warum er sein Gerät nicht mehr verwendet. Ich möchte zum ersten Beispiel kommen, zum ersten Fallbeispiel. Das ist ein junger Herr, der mich eigentlich sehr lange begleitet hat. Der war damals, wie er zum ersten Mal gekommen ist, 32 Jahre, ein Feuerwehrmann. Das heißt, er muss fit sein, er darf nicht müde sein, war aber leider müde. Man könnte jetzt sagen, okay, das ist ein Feuerwehrmann, der muss Dienste machen, der ist natürlich müder als jeder andere, war nicht übergewichtig, also normgewichtig. Wir haben dann aber eine Polysomnographie gemacht, weil er eben geklagt hat, hat dann ein schwergradiges Schlafapnoe-Syndrom gehabt mit 35 Atemaussetzern pro Stunde, sowohl in Rücken- als auch in Seitenlage. Also war nicht nur die Dienste, sondern auch wirklich eine Erkrankung. Und jetzt meine Frage an Sie: Was könnte man mit dem Patienten machen? Was schlagen Sie vor? Ich habe Ihnen da ein paar Möglichkeiten hergeschrieben, was wir uns überlegen oder was wir uns bei jedem Patienten eigentlich überlegen, was man machen könnte. Gewichtsreduktion, würde ich mal sagen, ist bei dem Patienten, also ja, der braucht auch noch seine Muskeln. Ein CPAP-Gerät könnte man auf jeden Fall. Genau, könnte man auf jeden Fall andenken. Vorstellung beim HNO-Arzt wäre auch noch eine Option. Also ein junger Patient, der will natürlich nicht sein ganzes Leben lang ein Gerät haben. BIPAP-Gerät, das ist jetzt in der primären Einstellung nicht unbedingt vorrangig. Also man versucht das zuerst mit CPAP. Wenn das nicht funktioniert und die Druckniveaus einfach zu hoch sind, dann versucht man es mit BIPAP, also mit zwei verschiedenen Drücken. Seitenlagerungskissen wird bei ihm auch nicht funktionieren. Er hat jetzt sowohl in Seitenlage als auch in Rückenlage seine Atemaussetzer. Oder sagen wir ihm, naja, junger Mann hat 35 Aussetzer, braucht eigentlich eh keine Therapie. Ist vielleicht auch nicht optimal, wenn man zu Hause ein brennendes Haus hat, dann will man einen fitten Feuerwehrmann. Wir haben uns dann eben gedacht, ja, wir stellen ihn mal dem HNO-Arzt vor. Grundsätzlich, CPAP-Gerät ist immer noch im Hintergrund. Er hat eine Schlafendoskopie dann bei den Barmherzigen Brüdern erhalten. Dort hat sich gezeigt, dass sowohl im oberen als auch im unteren Atemweg die Verengungen sind, dass sowohl der untere Atemweg zugeht als auch der obere. Die HNO-Ärzte haben gemeint, man könnte schon versuchen, eine chirurgische Sanierung vorzunehmen, aber er wird um sein CPAP-Gerät nicht umherkommen. Wir haben ihm das dann auch so, es wurde ihm so erklärt, wir haben dann entschieden, okay, er bekommt ein Gerät, wurde eingestellt, hat dann mit 9 Millibar gut geschlafen. Man sieht hier das ist so ein Bild von einer Polysomnographie bei uns. Man sieht hier die Schlafarchitektur. Natürlich, die Patienten schlafen bei uns wirklich schlechter. Am Anfang hat er mit dem CPAP-Gerät ist er auch nicht wirklich zurechtgekommen, hat dann mit 9 Millibar aber eigentlich zufriedenstellend geschlafen. Hier sieht man die Atemaussetzer, die er noch hatte. Das sind die Hypopnoen, also die Aussetzer, wo er ein bisschen zu wenig atmet. Oben würde man die Sauerstoffsättigung sehen Und da ist das Druckniveau und da sieht man, wie der Patient schläft, auf welcher Seite. Gut, das also müssen wir weiter. Das war unser erster Patient. Haben wir also für ihn zufriedenstellend therapiert. Natürlich muss er sein ganzes Leben lang dieses Gerät verwenden, aber es geht ihm deutlich besser. Er hat weniger Tagesmüdigkeit und es geht ihm subjektiv besser. Mein zweiter Patient ist ein typischer Schlaflaborpatient, der männlich, 56 Jahre, kommt zum Pulmologen mit einer Belastungsdyspnoe, hat einen BMI von 61, also ziemlich adipös, haben wir aber wirklich einige Patienten auch bei uns, ist tagesmüde, hat keinen wirklich erholsamen Schlaf, Begleiterkrankungen, hat einen Hypertonus und einen Typ 2 Diabetes mellitus. Die Lungenfunktion, also alle Patienten sollten vorher, oder wir bitten alle Patienten vorher, einen lungenfachärztlichen Befund und einen HNO-ärztlichen Befund mitzubringen. Man sieht in der Lungenfunktion einen Zweifelhochstand, ein restriktives Bild. In der Blutgasanalyse ist eine beginnende respiratorische Globalinsuffizienz, ist aber noch gar nicht so schlimm, jetzt die Werte. Wir haben, also der Patient kommt mit einer Polygraphie von auswärts, hat einen AHI von 28, die minimale Sättigung war bei 76%, er kann eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich im Liegen schlafen, sondern nur noch im Sitzen, sonst bekommt er keine Luft. Wenn wir uns jetzt den Fragebogen anschauen, also ist die Tagesmüdigkeit jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, also objektiv gar nicht so schlimm, aber subjektiv geht es ihm nicht gut. Es wurde dann eine Polysomnographie durchgeführt. Ich zeige Ihnen hier nochmal die Sauerstoffsättigungswerte. Er hatte eine durchschnittliche Sauerstoffsättigung von 73%. Der niedrigste gemessene Wert war bei 44%. Das sind die Atemaussetzer. Das sind die Atemaussetzer, wo er zu wenig atmet. Die obstruktiven Atemaussetzer, zentrale Atemaussetzer. Die Schlafarchitektur ist ziemlich gestört, würde man jetzt sagen. Es sind eigentlich keine schönen Schlafphasen, immer wieder Wachphasen. Da oben sieht man die Wachphasen. Insgesamt hat er 72 Atemaussetzer pro Stunde. Und da jetzt wieder meine Frage, nachdem hoffentlich alle vorher aufgepasst haben beim ersten Vortrag, was liegt hier vor? Ich würde mal sagen, ein schwergradiges Schlafapnoe-Syndrom mit einer nächtlichen Hypoxie. Grundsätzlich werden die Patienten also vorerst auf ein CPAP-Gerät eingestellt. Bei Patienten wie diesem ist es natürlich ziemlich klar, dass das nicht funktionieren wird. Er hat dann ein BiPAP-Gerät bekommen, wo er einen inspiratorischen Druck von 18 Millibar erhalten hat. Das sieht man hier. Und einen expiratorischen Druck von 14 Millibar. Zusätzlich noch 1 Liter Sauerstoff. Mit dem war dann ein zufriedenstellendes Ergebnis. Hier sieht man dann nur mehr noch wenige Atemaussetzer, auch die vormals Entsättigungen, hier wurde dann Sauerstoff dazugegeben, haben sich dann unter der Sauerstoffinsufflation deutlich gebessert. Mein dritter Patient, den ich vorstellen möchte, das ist eigentlich das schönste Beispiel, muss man sagen, der hat sich zum ersten Mal 2010 vorgestellt, hat uns auch das Foto gegeben, das war aber nicht zu seinem meisten Gewicht. Er hatte nämlich über 200 Kilo, insgesamt einen BMI von 65, war tagesmüde, hatte zusätzlich noch eine COPD Grad 3 bekannt, also als Vordiagnose, auch einen Nikotinabusus, einen Diabetes. Objektiv war die Tagesmüdigkeit gar nicht so schlimm, Schlafqualität war schlecht und subjektiv ist es ihm auch nicht sehr gut gegangen. Bei diesem Patient, also bei allen adipösen Patienten, wird bei uns eine Blutgasanalyse vor dem Schlafen und nach dem Schlafen durchgeführt. Man sieht hier, seine Gase sind nicht wirklich gut, er hat ein hohes CO2, er hat Viel zu wenig Sauerstoff im Blut ist schon eigentlich beginnend azidotisch, also eine respiratorische Globalinsuffizienz. Wir haben dann eine Polysomnographie durchgeführt. Hier sieht man nur einen kleinen Ausschnitt, aber man sieht hier wirklich eindrücklich seine durchschnittliche Sauerstoffsättigung, die immer so zwischen 65-70% ist. Hier auch immer wieder Entsättigungen, Atemaussetzer hat er eigentlich kaum gehabt, also was man gar nicht glauben konnte. Er liegt halt auch fast nur auf der Seite, Rücken konnte offensichtlich gar nicht ordentlich schlafen. Wir haben dann angefangen, nachdem er kaum Atemaussetzer hatte, in der ersten Polysomnographie hat er mal eine Sauerstofftitration bekommen. Er fängt einmal zuerst an mit 1 Liter, das hat nicht funktioniert, es ist dann auf 2 Liter gesteigert worden. Es hat eigentlich relativ zufriedenstellende Werte gebracht. Das Problem bei diesem Patienten waren die Gase. Begonnen hat die Schlafnacht mit einem CO2 von 70, geendet hat es dann nach Sauerstoff, wie man sich vielleicht vorstellen kann, bei 84. Er war dann auch schon azidotisch. Es ist dann immer die Überlegung in der Früh, es wird in der Nacht dann, oder beziehungsweise sobald man die Gase hat, den Internist zugezogen. Es ist immer jemand natürlich da, ob man den Patienten aufnimmt. Das Wichtigste ist aber natürlich, man kann das nicht ändern, man muss den Patienten schnellstmöglich therapieren. Hier sieht man die Polysomnographie-Nacht, also sehr viele Atemaussetzer hat er nicht, am Ende der Nacht hat er ein paar, kommt eigentlich kaum in die REM-Schlafphasen, das wären so dicke Balken hier, einmal ist er länger in der Tiefschlafphase, hat eigentlich kaum Atemaussetzer, die Sauerstoffsättigung wäre eigentlich sehr schön mit diesen 2 Litern, aber natürlich die Gase stören uns. Wir haben den Patienten dann aufgrund dieser Hyperkapnie nicht mit einem Sauerstoff natürlich behandelt, sondern haben ihn dann mit einem BiPAP-Gerät versorgt. Er hat dann einen ziemlich hohen Druck gebraucht, inspiratorisches Druckniveau zwischen 21 bis 30 Millibar. Das kann man einstellen, dass das flexibel variiert, je nachdem wie viel er braucht. Expiratorischer Druck bei 14 Millibar, zusätzlich hat er noch 2 Liter Sauerstoff bekommen und darunter war dann die durchschnittliche Sättigung zufriedenstellend, auch der minimale Sättigungswert war nicht schlecht, Atemaussetzer waren relativ gleichbleibend, also keine relevante Schlafapnoe. Das Schöne bei diesem Patienten, er hat dann eine Motivation bekommen, hat sich einen Magenbypass also operieren lassen. 2010 hat sich dann eigentlich fast halbiert. Vormals der BMI von 65 war jetzt bei 30, also er hat 115 Kilo abgenommen. Seine Tagesmüdigkeit war viel besser. Wir haben dann noch einmal eine Polysomnographie gemacht. Er hat wieder keine Atemaussetzer mehr gehabt, hat dann eine schöne durchschnittliche Sättigung von 96% gehabt und das Schöne war auch dann, die CO2-Werte waren wieder in einem adäquaten Bereich. Also er war sozusagen geheilt nach 15 Kilo Gewichtsverlust. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wenn Ihnen Ihre Patienten oder wenn die Frauen der Patienten auch mal solche Sachen sagen, dann schicken Sie gerne die Damen oder Herren zu uns.